Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nächsten Gast. Sie hat schon in jungen Jahren mehrere schwere Schicksalsschläge durchgemacht und hat daraufhin beschlossen, den längsten Fernwanderweg Neuseelands zu beschreiten. Und ihre Gedanken, Erlebnisse, Eindrücke hat sie in einem Buch zusammengeschrieben, das sie uns jetzt gleich vorstellt. Und zwar trägt es den Titel Te Araroa, der lange Weg. Bitte begrüßen Sie Ann-Kathrin Saul.
Ja, danke Dennis für die einleitenden Worte. Und auch von mir erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind tatsächlich und dass ich die Möglichkeit habe, hier mein Buch vorzustellen. Eigentlich bin ich Physiotherapeutin und wenn meine Patienten mich oder meine Freunde mich fragen, was habe ich denn da eigentlich für ein Buch geschrieben, dann sage ich eigentlich immer, naja, es ist so eine Tag-zu-Tag-Erzählung von meiner Wanderung da auf dem Te Araroa. Gleichzeitig ist es auch eine Liebeserklärung an Neuseeland und andererseits beschreibt es aber einfach diesen Verarbeitungsprozess und meinen langen Weg zurück zu mir nach Schicksalsschlägen. Die meisten Fernwanderer haben einen Grund, warum sie sich auf den Weg machen, auch wenn sie den vielleicht am Anfang selber noch gar nicht so wissen. Bei mir war es leider sehr bewusst, warum ich losgehe. Ende 2014 ist meine Mutter gestorben und 6 Monate später ist dann leider auch noch meine Ehe in die Brüche gegangen. Und das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggerissen und mich ohne jegliche Lebensfreude und Lebensmut gelassen. Die einzige Möglichkeit, die ich für mich damals gesehen habe, war einfach alles von einem Tag auf den anderen aufzugeben, abzubrechen. Und dann fand ich mich tatsächlich 2 Monate später am anderen Ende der Welt wieder am Cape Ranga, und um in einen neuen Lebensabschnitt zu wandern und um mich selber zu finden. Cape Ranga ist der offizielle Startpunkt des Te Araroa. Der Te Araroa ist Neuseelands noch sehr junger Fernwanderweg, der 2011 erst eröffnet worden und befindet sich seitdem eigentlich immer noch im ständigen Wandel, weil noch viel mit Privatgrundbesitzern ausgehandelt wird. Die Wege verändern sich halt ständig noch. Und so derzeit liegt der grob so zwischen 3.000 und 3.040 oder 60 Kilometern. Und er beginnt in Cape Ranga im Norden der Nordinsel und geht einmal eigentlich so der Länge nach durch Neuseeland durch, bis man dann auf der Südinsel im Süden im Bluff den Trail beendet. Im Vergleich zu manch anderen Trails orientiert sich der Te Araroa nicht entlang eines geologischen Merkmales, sondern führt einfach durch sehr viele verschiedene Zonen und Landschaften in Neuseeland. So wandert man halt über wunderschöne Sandstrände oder aber auch über Kuhweiden, über Bullenweiden, über Deiche, über Vulkane, durch schönen neuseeländischen Busch. Man wandert aber auch durch Städte, das gehört auch dazu, durch alpine Gebiete, durch Täler. Aber manchmal befindet man sich halt auch mal im Kanu wieder. Also sehr, sehr vielfältig. Mir ist bewusst, dass ich Ihnen das leider in der kurzen Zeit jetzt nicht darstellen kann, wie vielfältig das Land eigentlich ist. Ich möchte Ihnen trotzdem 2 sehr unterschiedliche Passagen aus meinem Buch vorlesen und begleitet wird das dann noch im Hintergrund durch ein paar Bilder. Die lasse ich jetzt einfach mal ablaufen. So. Die sind nicht geordnet, die sind einfach wild durcheinander, einfach um so ein bisschen so diese Vielfältigkeit zu zeigen. Okay, der erste Abschnitt, der findet noch relativ früh im Trail statt, also es ist so auf den ersten 600 Kilometern. Wir befinden uns kurz vor Auckland, vom Cape Ranga bis Auckland bin ich diese 600 Kilometer jetzt gewandert, in knapp 4 Wochen. Ich habe gerade von Reset verabschiedet. Reset ist ein amerikanischer Fernwanderer, den ich am 4. Tag am 90 Mile Beach kennengelernt habe Und wir sind zwar nicht Seite an Seite gewandert, aber wir haben uns ungefähr, irgendwie haben wir es geschafft, uns fast jeden Abend wieder zu treffen, um zusammen wild zu campen, was ganz nett war. Und ja, wir haben uns jetzt Schüsse gesagt, weil wir wollen beide Ruhetage in Auckland einlegen. Er bei amerikanischen Freunden und ich bei Judy. Judy habe ich über Airbnb kennengelernt. In meinen ersten paar Tagen in Auckland habe ich bei ihr gewohnt. Und sie hat sich dann so zu meiner Homebase quasi so in Neuseeland entwickelt. Okay. Für mich fühlten sich die 23 Kilometer entlang der Küste, über die Strände und durch die aneinandergereihten Vororte an wie eine triumphale Heimkehr. Der perfekt geformte Rangitoto-Vulkan auf einer vorgelagerten Insel war mein ständiger Begleiter. Alle paar hundert Meter hielten Passanten an, um mich zu fragen, was ich mache und um mir ihren Respekt zu erweisen. Joggende Frauen jubelten mir ihre Begeisterung entgegen. Männer musterten mich mit anerkennendem Blick und Kinder zeigten auf mich, beeindruckt von meinem großen Rucksack. Im Gegensatz zu meinem Start am Cape Ranger schämte ich mich nicht mehr dafür aufzufallen, sondern war tatsächlich sehr stolz auf mich und genoss die ungläubigen Blicke der Passanten. Ich fühlte mich ganz leicht. So viel Freude machte mir die positive Einstellung der Menschen. Kurz vor Devonport drehte ein Rennradfahrer, der an mir vorbeigefahren war, um und bot mir Wasser an. Ich sagte, dass ich noch genügend hätte und sein Angebot aber sehr zu schätzen wisse. Wanderst du den Te Araroa, wollte er wissen. Als ich bejahte, hielt er mir wortlos seine behandschuhte rechte Faust hin und ich gab ihm einen Fistbump. Wir unterhielten uns eine Weile. Bevor sich unsere Wege trennten, hielt er mir erneut die Faust zu einem Fistbump hin. Den Rest des Weges konnte ich nicht anders, als breit zu grinsen. Die Situation war doch zu komisch gewesen. Mein Hochgefühl bekam noch einen weiteren Schubs, als ich um die letzte Landzunge bog und die Skyline von Auckland mit dem markanten Sky Tower auf der anderen Seite des Hafens sah. In diesem Moment erinnerte ich mich noch genau, wie ich vor etwas mehr als einem Monat dort am Queen's Wharf gesessen und mir meine Ankunft in Auckland vorgestellt hatte. Schon jetzt merkte ich, wie viel Selbstvertrauen und Lebensfreude ich in dieser kurzen Zeit wiedergewonnen hatte. Mittlerweile musste schon etwas Gewaltiges passieren, um mich aus der Ruhe zu bringen oder negative Gedanken hervorzurufen. Durch das erlebte vor der Wanderung und meine Erfahrung auf dem Trail hatte sich meine Perspektive sowohl auf die alltäglichen als auch auf die außergewöhnlichen Dinge des Lebens verändert. Ich nahm die Fähre nach Auckland, die mit 1,4 Millionen Einwohner größte Stadt Neuseelands ist. Die multikulturelle Atmosphäre des Big Smoke, wie Auckland auch von den Neuseeländern genannt wird, empfing mich sogleich im Central Business District. Menschen mit europäischer, asiatischer und polynesischer Abstammung liegen hier im Einklang nebeneinander. Auckland ist die Stadt mit der größten polynesischen Bevölkerung in der Welt. Der Te Araroa folgt dem Coast-to-Coast-Walkway, der den Pazifik mit der Tasmanischen See verbindet und unter anderem am Unicampus entlang führt, durch den schönen Domainpark mit dem War Memorial Museum und dann über 2 der 50 Vulkane, die das Stadtbild von Auckland prägen, Mount Eden und One Tree Hill. Die Aussicht von diesen grünen Oasen inmitten der Stadt war beeindruckend. Die nur 16 Kilometer breite Landenge zwischen den beiden Meeren mit den vorgelagerten Inseln im Hauraki-Golf sowie die Auckland im Nordwesten umgebende Waitakere-Hügelkette waren von dort klar zu erkennen. Ich verbrachte 2 Ruhetage in Judys Haus und sorgte für ein paar Neuanschaffungen. Eine neue Regenabdeckung und einen Trockensack für Regentage und weitere Flussdurchquerung sowie ein Gürteltaschenmodell für Snacks, Kameras und alles, was sonst noch griffbereit sein musste. Mein vor Wochen erst gekauftes, aber nun schon vollständig zerlöchertes Merino-Shirt tauschte man mir im Autoladen anstandslos um und bei der Gelegenheit erstattete ich dem Verkäufer einen Zwischenbericht. Er erinnerte sich an mich von meinem ersten Besuch und war sehr interessiert, wie es mir auf dem Trail ergangen war. Außerdem hatte ich beschlossen, von nun an doch ein Buch mitzunehmen und es in Hostelbibliotheken und Holidayparks mitzunehmen und es umzutauschen. Dann räumte ich ein weiteres Mal meinen Rucksack aus und ließ Ausrüstung bei Judy, die ich kaum gebraucht hatte. Was hatte ich mir beispielsweise beim Kompass gedacht? Ich hatte nie in meinem Leben einen Kompass benutzt und keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Aber ich hatte in den Trail-Notizen gelesen, dass man einen Kompass dabei haben sollte und deswegen einen gekauft. Dabei gehörte ich zur Generation Y. Ich verließ mich lieber auf mein GPS. Mein Aufenthalt bei Judy fühlte sich das erste Mal seit langem wie eine Art Heimkehr an. Hatte ich doch vor meinem Abenteuer in so kurzer Zeit mein symbolisches Zuhause in Form meiner Mutter, mein emotionales Zuhause in Ben und unser tatsächliches Haus verloren. Judy war so stolz auf mich. Sie und ihre Freundin Jill hingen an meinen Lippen, als ich ihnen von dem Trail erzählte. Ich genoss ihr Interesse und die Gefühle, die Judy mir entgegenbrachte, und war verblüfft, wie bedingungslos sie mich mochte. Immerhin kannten wir uns erst seit so kurzer Zeit. Es mag unbedeutend klingen, aber für mich war diese Erkenntnis ein sanftes Streicheln der geschundenen Seele. Ein Gedanke, der nach dem Tod meiner Mutter und der Trennung von Ben am meisten schmerzte, war, dass es keinen mehr auf der Welt gab, der mich so bedingungslos liebte, wie es die beiden getan hatten. Natürlich, mein Vater, mein Bruder und meine Freunde liebten mich und würden alles für mich tun. Aber sie kannten mich alle auch schon schließlich lange. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass mich die Geschehnisse in Deutschland verändert hatten und ich nicht mehr liebenswert war. Der Mann, von dem ich über alles geliebt worden war, hatte uns als Paar aufgegeben. Wie sollte mich da noch jemand anderes lieben können, der mich als diese mir selbst fremde und veränderte Person kennenlernte? Und nun sah ich in Judys Augen und Reaktionen, dass sie mich mit allem drum und dran mochte. Sie war eine Freundin für mich und doch fühlte es sich manchmal ein wenig an, als sei sie eine Art neuseeländischer Mutterersatz. Mama hätte Judy geliebt. Sie hätten sehr gute Freundinnen werden können. Judy filmte mich, als ich meine Stiefel schnürte, den Rucksack schulterte und mich schließlich wieder auf den Weg machte. Reset wollte auch am selben Tag losgehen und wir verabredeten uns an einem Dock-Campingplatz im Embury Park. Das war eine kurze Etappe für mich und ich ließ es ruhig angehen. Als ich eine Pause mit Blick auf den Naturhafen von Manuka machte, hielt eine ältere, asiatische aussehende Frau an, die mit ihrem Hund dort spazieren ging. Nachdem wir uns einige Minuten unterhalten hatten, bot sie mir an, bei ihr zu schlafen. Ich dankte ihr und sagte, dass Reset am Campingplatz aber auf mich wartete. Das ist sehr mutig, was Sie da machen. Was sagen denn Ihre Mutter und Ihr Vater dazu? Fragte die ältere Dame mit einem besorgten und gleichzeitig erstaunten Ausdruck in ihrem Gesicht. Bislang hatte ich jedem, der gefragt hatte, meine Geschichte frei heraus erzählt. Hier nun in diesem netten Smalltalk eine solche Bombe fallen zu lassen, hielt ich für unpassend und vertröstete die Dame daher mit einer Notlüge. Ja, meine Eltern sind es von mir gewohnt. Ich bin immer schon sehr viel rumgereist. Natürlich machen sie sich Sorgen, aber sie vertrauen mir auch. Die Dame nickte nachdenklich. Vielleicht sah sie, was hinter meiner Stirn los war. Wäre meine Mutter noch am Leben, hätte ich ihr das niemals antun können, alleine den Trail zu wandern, schon gar nicht in meinem Zustand. 9 Monate lang war sie von schlaflosen Nächten geplagt gewesen, als ich mit 19 mehr oder weniger allein durch Australien gereist war. Auch Jahre später musste ich immer wieder lächeln, wenn sie mir erzählte, wie sie während meiner Reisen zu nachtschlafender Zeit am Computer gesessen und nachgesehen hatte, ob mein Flugzeug heil gelandet war. Amüsiert hatte ich ihr jedes Mal die Frage gestellt, was würdest du denn machen, wenn da steht, abgestürzt? Mama hatte meine Frage stets weggelächelt und etwas von freche Maus gemurmelt. Es war eine Art Sorge, die wahrscheinlich in jedem liebevollen Elternteil mehr oder weniger ausgeprägt nistet. Vielleicht würde ich es verstehen, wenn ich selbst irgendwann mal Kinder haben sollte. Meine Mutter hätte mich vielleicht nach Neuseeland gelassen, aber es wäre nicht das Gleiche gewesen. Meine Gedanken wären um sie gekreist und wie ich ihre Sorgen beruhigen könnte, als um mich. In dieser Hinsicht fühlte es sich für mich fast schon befreiend an, dass meine Mutter dies alles nicht mehr miterleben musste. Wenn das jetzt wenn der Teil nun auf den ersten 600 Kilometern war, ist der nächste Teil, den ich vorlese, quasi auf den letzten 600 Kilometern, also auf der Südinsel, 600 Kilometer vor Bluff. Wir befinden uns grob zwischen Lake Oha und Lake Havea, also oder wer sich da halt auskennt, Twizzle und Havea. Die Südinsel, die ist halt viel alpiner als die Nordinsel. Das heißt aber auch, dass wenn man zu den, wenn man über Grate oder Gipfel klettern möchte, dass man dann auch häufig durch viele Täler durchgehen muss und auch wilde Flüsse durchqueren muss. Davon handelt jetzt eigentlich der nächste Teil. Auf der Nordinsel hatte ich relativ schnell herausgefunden, dass das Zelten in Pinienwäldern perfekt war, wenn man am nächsten Tag ein trockenes Zelt haben wollte. Feuchtkühle Birkenwälder waren das genaue Gegenteil. Ich packte morgens also mein nasses Zelt ein und wanderte die wenigen Höhenmeter bis zur Baumgrenze. Alles war wolkenverhangen und die Orientierung zwischen den mit Tassock und Sperrgras bewachsenen runden Bergkuppen fiel schwer. Oftmals musste ich dann in dem dichten Nebel stehen bleiben und mich umschauen, bis meine Augen irgendwo eine Steinpyramide oder einen Pfahl ausmachten. Mein GPS baumelte da eingeschaltet um meinen Hals und half mir enorm. Als ich in ein enges Tal abstieg, das nicht breiter war als der Fluss, waren alle Wolken verschwunden und ich wurde erneut daran erinnert, dass ich im Hochsommer wanderte. Hitze konnte mir so schnell nichts anhaben. Ich war eine Frostbeule und liebte es wie ein Salamander, wenn die Sonne mein Blut aufwärmte. Lieber schwitzen als frieren, war von jeher mein Motto, auch wenn dies bedeutete, eine Menge Salz zu verlieren. Nach einer Weile wurde ich aus dem Flusstal auf eine weite Hochebene ausgespuckt, auf der ich mich unendlich klein fühlte. Weit vor mir war die Ebene durch eine tiefe Schlucht unterbrochen. Oh, oh, das ist doch wohl hoffentlich nicht der Ahuriri, dachte ich, als ich über das Feld mit vertrocknetem Gras ging. Den ganzen Tag hatte ich die bevorstehende Flussdurchquerung im Hinterkopf gehabt. Besonders, weil die Trailnotizen den Ahuriri als größte, nicht überbrückte Flussquerung des Trails deklarierten, hatte ich enormen Respekt. Danach stand mir vor Bluff, außer irgendwie über den Lake Wakatipo bei Queenstown zu kommen, keine nennenswerte Barriere mehr im Weg. Es beruhigte mich zu wissen, dass es zur Not eine Brücke über den Ahuriri gab. Dafür musste man allerdings einen Umweg von 10 Kilometern in Kauf nehmen, den ich natürlich, wenn möglich, vermeiden wollte. Je näher ich der Schlucht kam, desto mehr wurde meine Befürchtung Gewissheit. Das felsige Flusstal war gähnend weit. Von der Steilklippe, an der ich stand, bis zur Klippe auf der anderen Seite waren es mit Sicherheit 1000 Meter. Der Fluss selbst war an diesem Tag nur rund 50 Meter breit. Zum Glück hat es die letzten Tage nicht geregnet. Ich nahm mir alle Zeit der Welt und analysierte von meiner Aussichtsposition mögliche Stellen zum Queren. Es gab genau zwei Möglichkeiten und ich entschied mich zunächst für die näherliegende. Sollte ich zurück müssen, war das kein Drama, denn die andere war deutlich einfacher, da sich der Fluss dort auf kurzer Strecke gabelte, um eine Kiesbank zu umspülen. Sollte ich auf Rev Morgan und George warten, die irgendwo hinter mir waren? Ich machte eine längere Pause im Schatten des einzigen Bäumchens, das es wagte, auf der trockenen Hochebene zu wachsen, und sammelte Kraft. Die Flussquerung würde mir viel abverlangen, das wusste ich mittlerweile. Ich kontrollierte noch einmal, ob auch wirklich alles Wichtige in den Trockensäcken war, und brach schließlich auf. Auf dem steilen Weg nach unten ließ ich den Fluss nicht aus den Augen. Dass potenzielle Furten aus verschiedenen Blickwinkeln völlig anders aussehen und sich letztendlich als nicht gangbar erweisen konnten, hatte ich inzwischen gelernt. Und tatsächlich zeigte sich auch der Ahuriri, von Namen betrachtet, wilder und tiefer, als er von oben ausgesehen hatte. Es half ja alles nichts, da musste ich durch. Ich konnte erkennen, dass die Strömung auf der anderen Seite stärker und das Wasser tiefer war. Mit mir selber vereinbarte ich, dass ich sofort umqueren würde, sobald ich das Gefühl hatte, auch nur annähernd die Kontrolle zu verlieren. Stromaufwärts blickend setzte ich meinen linken Fuß ins Wasser. Dann machte ich einen vorsichtigen Seitwärtsschritt nach dem anderen. Der Boden war von teilweise medizinballgroßen Steinen bedeckt und ich brauchte oft mehrere Versuche, um meinen Stiefel an einem geeigneten Platz zwischen ihnen zu positionieren. Es erforderte einen enormen Kraftaufwand, meinen in der Strömung tanzenden Fuß zu kontrollieren, während ich mich mit meinem Standbein und den zwei Stöcken gegen ihm diesen stemmte. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen merkte ich, wie das eiskalte Wasser die Wärme aus meinen Muskeln zog. Das Wasser stand mir mittlerweile bis zur Hüfte und die Strömung klatschte es mir wellenartig bis hoch zum Bauchnabel. Ich hob meinen Blick, um zu sehen, wie weit es noch war. Etwa 10 Meter. Der visuelle Reiz des rasant fließenden Wassers ließ mich beinahe das Gleichgewicht verlieren. Schnell schaute ich wieder nach unten auf meine Füße. Ein weiterer Seitwärtsschritt. Der Fuß rutschte. Mit aller Kraft zog ich ihn wieder vor, bis ich festen Halt fand. Wie erwartet wurden die letzten paar Meter aufgrund der Strömung und der Tiefe die schwierigsten. Die Stöcke vibrierten in der Strömung und drohten jedes Mal, wenn ich das Gewicht von ihnen nahm, um sie weiterzusetzen, auf Nimmerwiedersehen davongerissen zu werden, um mir dabei vielleicht noch ein Bein zu stellen. Die Steine am Grund wurden zunehmend größer. Die Spalten zwischen ihnen mit dem Fuß zu treffen, war immer schwieriger. Mein linker Fuß rutschte weg. Die beeindruckende Gewalt des Flusses stellte mir die Nackenhaare auf. Mein Puls raste. Ich war nur noch 3 Meter vom Ufer entfernt. Adrenalin schoss durch meinen Körper. Ich wollte es unbedingt schaffen. Die Muskeln schrien. Mein Fuß rutschte immer wieder weg. Sollte ich hier ins Wasser fallen, wäre es sicherlich ein angsteinflößender Moment. Sterben werde ich aber wahrscheinlich nicht, dachte ich mir, um mich zu beruhigen. Von oben hatte ich den Strömungsverlauf und die Anschwemmmöglichkeiten analysiert, für den Fall, dass mich der Fluss von den Füßen riss. Einige 100 Meter flussabwärts war die Kiesbank, bei der ich meine eventuelle zweite Flussdurchquerung angegangen wäre. Vielleicht werde ich da angespült, falls es mich erwischt. Der Gedanke, mit dem schweren Rucksack ins tosende Wasser zu fallen, war mir trotzdem nicht geheuer. Alles passierte nur in wenigen Sekunden. Ich fasste mir ein Herz und setzte mehrere schnelle Seitwärtsschritte Richtung Ufer, in der Hoffnung, die Strömung mit meiner eigenen Geschwindigkeit zu schlagen. Die Schritte waren unkontrolliert. Ich fiel von einem zum anderen. Die Stöcke wackelten ebenfalls unkontrolliert, doch sie gaben mir im letztmöglichen Moment Halt. Ich fühlte mich wie eine Giraffe auf Glatteis. Und dann ließ die Strömung nach. Erleichtert atmete ich aus. Geschafft. Ja, geschafft. So fühle ich mich auch jetzt gerade. Ich habe ein großes Projekt zu Ende gebracht. Ich habe mein erstes Buch veröffentlicht. Und ich hoffe, ich konnte bei Ihnen vielleicht auch ein bisschen Interesse wecken, entweder für dieses wunderschöne Land am anderen Ende der Welt oder vielleicht für den Teatro Roa speziell oder aber fürs Fernwandern oder aber auch, wenn Sie nachlesen wollen, wie es jemand schafft, aus einem tiefen Tal nach vielen Schicksalsschlägen wieder auf die Beine zu kommen. Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne noch hier zur Verfügung, wenn noch ein bisschen Zeit ist. Danach sitze ich da vorne und unterschreibe gerne auch ein paar Bücher. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Frage war, wie lange ich unterwegs war. Ich bin 5 Monate gewandert, mit so ein paar Ruhetagen zwischendurch. Also zum Beispiel in Wellington, wo es dann von der Nordinsel auf die Südinsel geht, habe ich eine Woche Pause gemacht, weil ich einfach es logistisch planen musste, weil da viel mehr Strecken sind ohne Einkaufsmöglichkeit und ich dann einfach, sage ich mal, so Care-Pakete vorschicken musste an ein paar Lodges da auf dem Weg. Also 5 Monate insgesamt, ja. Oh, die Frage war, wie schwer der Rucksack war. Ja, schwer zu sagen. Ich würde mal schätzen, zu meinen Bestzeiten tatsächlich 27 Kilo. Ja, aber tatsächlich wegen viel Essen und ja, also man musste teilweise Essen für 11 Tage oder mehr mitschleppen. Ja, und ich hatte mich auch, dadurch, dass es alles so holterdiepolter ging, ich hatte halt schon viel Trekking-Sachen, aber eigentlich alles so für 2 Personen. Also ich habe 2-Personen-Zelt geschleppt und naja, man gönnt sich ja sonst nichts.
Wann war das?
Ich bin im September 2015 aufgebrochen. Und habe dann im März 2016 den Trail, Februar 2016 den Trail beendet. Genau. Also der hat sich jetzt tatsächlich auch schon wieder ein bisschen verändert. Also als ich hingegangen bin, waren es genau 3000 Kilometer und jetzt liegt er, glaube ich, bei 3048 oder sowas. Ja.
Haben Sie sich in Neuseeland sicher gefühlt? Allein als Frau?
So? Absolut. Also, kann man vielleicht so auch, das ist ganz witzig, so in den ersten, im ersten Kapitel so ein bisschen, da war das noch so, was will der jetzt eigentlich so von mir? Also das war genauso, wie ich jetzt gerade eben auch vorgelesen habe, man unterhält sich irgendwie eine Minute mit jemandem, den man da trifft und dann, wo schlafen Sie denn heute Abend? Sie können bei mir schlafen. So, okay. Aber ja, ich habe mich absolut sicher gefühlt, also. Das Gute ist ja auch, es gibt ja keine giftigen Tiere zum Beispiel. Es gibt ja nur Vögel da und Possums und ja, und die Trails sind teilweise so einsam, dass man wirklich einfach auch lange keinen sieht. wie oder ob? Die Frage war, wie ich mich auf dem Trail vorbereitet habe. Also dadurch, dass es sehr, sehr spontan war. Also es war wirklich, innerhalb von 2 Monaten stand ich dann einfach, also ich habe meinen Job gekündigt, ich habe alles aufgegeben und dann stand ich ja 2 Monate später da. Ich habe eigentlich nur geguckt, welches Visum ich brauche, mir ungefähr so meine Liste zusammengeschrieben, was ich als Ausrüstung brauche, was ich vor Ort kaufen muss und was ich schon habe. Und dann, da ich ja Physiotherapeutin bin, habe ich einfach mal meine Schwachstellen ein bisschen durchanalysiert und mich gedehnt und gekräftigt tatsächlich und bin in Hamburg in der Elbmarsch die Deiche rauf und runter gelaufen. Ja, und das war es tatsächlich schon. Also ich bin da relativ unvorbereitet reingestartet. Ich hatte auch am Anfang nur vor oder gedacht, ich laufe nur bis Wellington. Und dann aber am 2. oder 3. Tag war mir klar, ich wenn dann ganz.
Sie haben ja gesagt, Sie haben sich zwischendrin lieber auf Ihr GPS als auf Ihren Kompass verlassen. Gab es denn oft Stellen, wo gar kein Weg mehr da war oder konnte man immer irgendwie noch den Weg finden?
Nee, also das ist schon teilweise ein Abenteuer. Also das ist auch das, was ich da auf dem Trail gelernt habe, dass es Routen gibt und es gibt Wege. Und Routen sind halt wirklich nur sehr grob markiert mit so Pfählen. Die gehen dann meistens entlang von so einem Merkmal, zum Beispiel entlang eines Flusses oder entlang eines Grates oder so. Wenn es dann aber neblig ist oder manchmal ist es eh schon schwer, von einem Fall zum anderen zu sehen oder man kreuzt da wie verrückt den Fluss und denkt so, ah, okay, bin wieder auf der falschen Seite. Also GPS muss man schon dabei haben, würde ich behaupten. Kompass bringt vielleicht auch in dem Moment gar nicht so viel, würde ich jetzt behaupten. aber das Schöne ist einfach, dass der Trust, der diesen Trail gegründet hat, die haben eine ganz tolle Website und da kann man sich halt die ganzen GPS-Daten, den ganzen Trail hat man dann auf dem GPS quasi und dann kann man das auch, wenn man sich überhaupt nicht mit dem GPS auskennt. Also ich hatte auch keine Ahnung, ich habe es mir über eBay gekauft und dann da zum ersten Mal quasi benutzt. Aber ja, GPS braucht man und man, auch so verläuft man sich trotzdem 1-2 Mal. Ja, wenn dann keine Fragen mehr sind. Also ich sitze hier vorne erstmal und ansonsten ist der Manna Verlag hier eigentlich direkt einmal um die Ecke, Stand F203.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.